Wir sind noch nicht ganz da, ne? Fast. Vielleicht fast. Auf dieser Straße dahin müssen wir noch ziemlich erneuert werden. Und das ist schön, es ist ein Prozess, der einfach weitergeht. Ja, ich habe gelesen, unser Körper wird ja ständig erneuert. Also da gibt es Zehntausende oder Tausende von DNA-Schäden pro Tag an jeder Zelle. Das ist unglaublich. Also bedingt durch unterschiedlichste Einflüsse, innere Einflüsse, genetische Einflüsse, Umwelteinflüsse, so viele Tausende, wie gesagt, von Schäden an der DNA und die werden Tag für Tag repariert. Da gibt es eine Masse und Menge komplexer Reparaturmechanismen. Was für eine Schöpfung! Und doch, ihr seht, was da steht. Paulus sagt, und er hat vollkommen recht, wenn auch unser äußerer Mensch vergeht. Ja? Reparaturmechanismen hin, Reparaturmechanismen her. Wir sind alle dankbar für diese Reparaturmechanismen, denn wären die nicht da, dann würden wir alle in kürzester Zeit sterben. Aber sie sind da und trotzdem dieser äußere Mensch, der muss vergehen. Flapsig gesagt, wir springen nicht topfit in die Kiste. Aber der innere Mensch, der wird von Tag zu Tag erneuert. Von Tag zu Tag Jesus ein bisschen ähnlicher gemacht. Das ist jedenfalls das Ziel. Von Tag zu Tag etwas näher an Gott. Etwas enger mit ihm. Etwas mehr auf ihn geschaut. Etwas mehr von ihm empfangen. Tag für Tag erneuert. Und leider ist es mal so, dass dieser Prozess ins Stocken gerät. Immer wieder mal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Stagniert dieser Prozess. Und dann brauchen wir, und jetzt kommen wir zum Thema, und dann brauchen wir den Reset-Knopf. Dann brauchen wir einen Neustart. Einen Neubeginn, immer wieder neuer Aufbruch, geistlicher Aufbruch. Das ist nicht was Einmaliges, das ist nicht etwas, was alle 100 Jahre mal passiert. Das muss eigentlich immer wieder passieren. Ja, es ist wie, es kann so sein wie in der Ehe, ne? Wenn die Ehe am Boden liegt, wenn die beiden Menschen, die sich so geliebt haben, sich auseinandergelebt haben, wenn eine Trennung bevorsteht, dann gibt es eine Rettung, der Reset-Knopf. Es muss ein Neuanfang her, ein Neustart. Und jetzt gehen wir mal ins Alte Testament. Denn das Volk Israel stand ungefähr im 5. Jahrhundert vor Christus vor einem Neubeginn. Und lasst uns mal schauen, was es dort für uns zu lernen gilt für einen solchen Neustart. Wir sind immer noch in unserer Reihe Heilshandeln Gottes im Alten Testament. Wo ist die Bibel? Ach, er hat sie.
Willst du dir nicht wegnehmen?
Nein, danke. Ich kann es ja auch gleich wieder zurückgeben. Gut. Im Alten Testament, in den Geschichtsbüchern, ich lese nochmal, und das ist unsere Konzentration heute, die ersten 6 Verse aus Esra 3. Thomas hat sie schon gelesen, aber wir lassen sie uns nochmal auf der Zunge zergehen. Als aber der 7. Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Josadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen, und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest, so wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag in der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn, dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des 7. Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Soweit unser Text, Wort Gottes. Ja, kurz die Situation in knappen Worten. Ein Schwung Israeliten war zurückgekehrt, ich weiß jetzt nicht in welcher Auswanderungswelle, zurückgekehrt nach Jerusalem, zurückgekehrt nach Israel aus der Gefangenschaft in Babylon. Und sie trafen dort auf eine Brache in Jerusalem, denn der Tempel war ja von Nebukadnezar zerstört worden, als die Babylonier Jerusalem eroberten und die Israeliten in die Gefangenschaft führten. Es gab keinen Tempel, es gab keinen Brandopferaltar, das musste alles neu entstehen. Jetzt war es so, dass in der babylonischen Gefangenschaft die Israeliten nicht gottlos lebten. Vielmehr ergab sich sogar, so sagt man, eine Vertiefung in der Beziehung zum Wort Gottes, in der Beziehung zur Tora. Es gab die Beschneidung, der Sabbat wurde gefeiert. Aber alle Gottes, ich sag mal, alle gottesdienstlichen Elemente, die etwas mit dem Tempel zu tun hatten und früher mit der Stiftshütte, die etwas damit zu tun hatten, also Opferriten zum Beispiel oder Pilgerfeste zum Beispiel, alle Elemente, die etwas damit zu tun hatten, die wurden in Babylon ja gar nicht ausgeübt. Die konnte man ja nicht vollziehen. Und deshalb, wenn sie jetzt zurück sind in Jerusalem, dann gibt es einen Neuanfang. Es gibt einen Neustart. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen? Dankeschön. Da seht ihr, und jetzt noch mal eine vor, bitte. Danke. Da seht ihr das, was den Neustart beinhaltete. Erstens, die Israeliten kehrten zurück zur genauen Befolgung des Gesetzes des Mose. Das konnten sie in der Gefangenschaft nicht in dem Sinne und in dem Maße und in dem Umfang. Sie kehrten zurück zur genauen Befolgung des Wortes Gottes. Zweitens, sie bauten den Brandopferaltar wieder auf, bevor der Tempel überhaupt entstand. Bevor sie den Tempel bauten, richteten sie den Brandopferaltar wieder auf. Das war neu. alles, was mit diesem Brandopferaltar zu tun hat, konnten sie ja in der Gefangenschaft nicht praktizieren. Drittens, sie nahmen das Laubhüttenfest wieder auf. So, diese drei Punkte. Hat das was mit unserer Erneuerung, mit unserem Neustart zu tun? Was können wir daraus entnehmen für unseren geistlichen Neustart? Und das sehen wir in der nächsten Folie. Wenn wir einen Neustart brauchen, einen Aufbruch, einen geistlichen Neuanfang, wieder loslegen sozusagen, dann brauchen wir erstens einen Neustart mit dem Wort Gottes. Zweitens, wir brauchen einen Neustart in Bezug auf Hingabe. Und drittens, wir brauchen einen Neustart in Bezug auf unser Unterwegssein mit Gott, in Bezug auf unsere Reise, Neustart auf der Reise. Diese drei Punkte, die gehen wir jetzt in der Predigt durch. Zum Ersten. Im Text heißt es, sie bauten den Altar des Gottes Israel so, wie es geschrieben steht. Und dann geht es weiter. Und sie feierten das Laubhüttenfest so, wie es geschrieben steht. Das ist wichtig, dieses Wort hier, denn so genau wie es geschrieben steht, konnten sie das vorher nicht ausführen. Deshalb heißt das hier, sie orientierten sich neu am Gesetz des Mose. Und wir, wenn wir einen geistlichen Neustart möchten oder wenn wir ihn brauchen, dann müssen wir uns neu am Wort Gottes orientieren. Das Wort Gottes ist unabdingbar. Die Bibel ist unabdingbar. Das Wort zu lesen, das Wort zu verstehen, das Wort zu studieren, das Wort zu kauen, das Wort aufzunehmen, das ist notwendig beim Neustart. Die Bibel sagt uns sehr klar, welche Kraft das Wort Gottes hat. Zwei Beispiele hier, Römer 1, 16, das ist jetzt nur zusammengefasst, was ihr da seht auf der Folie. Römer 1, 16, das Evangelium Gottes ist eine Kraft Gottes, es ist eine Macht Gottes. Für jeden, der glaubt. Und dann heißt es im 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz, also dort, wo Jesus bezahlte für unsere Schuld, wo er unsere Schuld wegwischte ins äußerste Meer, das Evangelium, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft für die, die gerettet werden. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Und das Evangelium ist eine Macht. So, jetzt kommt eine Frage. Warum nehmen viele Menschen, beziehungsweise lesen viele Menschen die Bibel, werden mit der Bibel konfrontiert und es bringt keine Frucht? Es bewirkt nichts in Bezug auf geistlichen Aufbruch, geistliche Erneuerung, Rettung. Es scheint nichts zu bewirken. Wie kommt das? Als ich ein Kind war noch, ein Schulkind, da liebte ich es, in der Bibel zu lesen. Guck, man höre und staune. Ich liebte die Heilungsgeschichten im Neuen Testament, besonders wenn Jesus jemanden von den Toten erweckte. Wow. Ich liebte vor allem die Josef-Geschichte, die habe ich gefühlte 10.000 Mal gelesen. Aber es hat nichts mit mir gemacht. Nichts Offensichtliches zumindest. Denn ich habe diese Geschichten als Geschichten gelesen. Das waren für mich nur Stories. Das waren für mich wie Märchen. Mehr war es nicht. Und wenn du mal einen Blick wirfst, die Helen könnte da jetzt eine Menge von erzählen, auf die moderne wissenschaftliche Theologie, die Bibelkritik und so weiter, diese Forscher, wenn sie nicht tatsächlich gläubig sind, diese Forscher lesen die Bibel nicht als Wort Gottes. Sie geben der Bibel keine Autorität. Sie lesen die Bibel wie eine Quelle, die uns aufklärt über die Vorstellungen der Menschen von Religiosität. Ja? Über die Vorstellungen der Menschen von Gott. Wer so die Bibel liest, der wird keine Frucht bringen. Ich möchte das, was ich gesagt habe, stützen mit etwas, was Jesus gesagt hat. Nämlich, er hat uns das Gleichnis vom Sämann erklärt. Das kennen wir, ja? Das Gleichnis vom Sämann. Da fällt der Same überall hin. Wo geht das Wort auf? Wo geht der gute Same Gottes, das Wort Gottes auf? Wo? Auf dem Boden, der bereitet ist, auf dem guten Boden, auf dem guten Ackerboden. Da geht er auf. Und Jesus erklärt, dass da einige Samen, zum Beispiel, nur als Beispiel herausgegriffen, dass da einige Samen unter die Dornen fielen. Und was passiert damit? Sie ersticken. Bringen keine Frucht. Kennt ihr das? Kennen wir das auch als Christen? Da haben wir in der Bibel gelesen, haben ein Wort gelesen, es hat uns vielleicht sogar ermutigt, es hat uns vielleicht sogar neue Erkenntnis gebracht, da haben wir vielleicht eine Predigt gehört, die uns beeindruckt hat. Und dann kommen die Dinge des Alltags, die Sorgen des Alltags, die Geschäfte des Alltags und decken alles zu und plötzlich ist alles weg, was wir vorher gelesen haben. Plötzlich sind andere Dinge viel wichtiger. Plötzlich ist Bibellesen hinten dran und die Prioritäten stimmen nicht mehr. Da kann man keine Frucht bringen. Jesus sagt auch, manche Samen können auf den Felsen fallen. Und Jesus erklärt das so, die fallen auf den Felsen, gehen schnell auf, aber dann kommt die Sonne und sie verdorren, weil sie keine Wurzel haben. Ich habe noch etwas anderes gedacht, als ich das gehört habe, manche Samen fallen auf den Felsen, da habe ich noch was anderes gedacht. Nämlich, da ist ein Widerstand gegen das Wort Gottes. Da liest man etwas im Wort Gottes und das gefällt einem nicht. Das passt einem nicht. Das fordert einen zu viel heraus. Das ist zu groß. Da kann ich nicht mit umgehen. Ich verstehe das auch nicht. Und dann kommt ein Widerstand. Ein Fels. Das Wort trifft auf einen Fels und da kann es keine Frucht bringen, wenn ich Widerstand. Als Geograf habe ich gelernt, etwas über die Trockengebiete. Wer mal in Trockengebieten war, der weiß, wenn die Trockenzeit ist, dann trocknet der Boden natürlich aus. Der Boden wird ganz hart und er bekommt Risse und er füllt sich mit Luft. Und wenn dann die Regenzeit kommt oder Starkregen kommt, dann kann dieses Wasser nicht eindringen, wegen der Härte des Bodens und wegen der Luft im Boden, Und man nennt das Benetzungswiderstand. Und dann fließt das Wasser einfach ab und sickert nicht ein. Liebe Freunde, wie groß ist unser Benetzungswiderstand, wenn wir das Wort Gottes lesen? Was wir brauchen, ist guter Boden, der das Wort Gottes empfängt. Ich möchte nochmal zurückgehen zu den beiden Versen, die wir dazu hatten. Kannst du bitte nochmal Folie zu? Die nächste Folie bitte. Ja, danke. Nee, noch eine. Noch eine. War schon da? Ja, danke schön, das war's. Okay, ja, man sieht, ich brauche eine Kataraktoperation. Also, wenn wir nochmal schauen, das Evangelium Gottes ist eine Kraft. Ja, wann denn? Für jeden, der glaubt. Für jeden, der das Wort Gottes mit gerne, bereitwillig, mit Vertrauen aufnimmt, als das Wort Gottes. Und auch in 1. Korinther 1,18, das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft für die, die gerettet werden, für die anderen. Es ist eine Torheit, eine Torheit. Merken wir was? Merken wir was? Diese Kraft des Wortes Gottes, die entfaltet sich, wenn das Wort Gottes auf guten Boden fällt. Ja, und Gott muss diesen Boden vorbereiten. Er muss diesen Boden zubereiten. Und dafür beten wir, dass er das tut. In deinem Leben, in meinem Leben, in dem Leben derjenigen, die Gott noch nicht kennen. Das muss auf guten, bereiteten Boden fallen, sodass es aufgenommen werden kann. Und Frucht bringen kann. Es muss mit Vertrauen, Bereitwilligkeit aufgenommen werden. Das Wort Gottes ist so geistlich nahrhaft. Du brauchst es nur aufzunehmen, zu verinnerlichen, dann entfaltet es seine Wirkung. Ja, das geht dann ganz automatisch. Also, wenn da ein schönes Essen ist, dann kannst du das Essen fotografieren. Es wird dir aber nicht viel nützen. Im Hinblick auf die Nährstoffe, die da drin sind. Du kannst es auch in den Mund nehmen und du kannst es ausspucken, weil es dir nicht schmeckt. Und dann wird es dir auch nicht viel nützen. Aber du kannst es essen mit Genuss. Und dann brauchst du deinem Magen und deinem Darm und deinen ganzen Verdauungsorganen nicht zu erzählen, wie sie die Nahrung daraus ziehen. Dann kommt das. Ja? Wort Gottes. Aufnehmen. Das ist der erste Punkt. Das brauchen wir, damit es einen geistlichen Neustart geben kann. Geistliche Erneuerung, geistliches Wachstum. So, jetzt Punkt 2. Da heißt es, und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, also den Brandopferaltar, und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf. Du musst eine Folie zurückgehen. Ja. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf. Der Brandopferaltar wurde neu errichtet. Das war ein Teil des Neustarts. Ja. Und an diesem Brandopferaltar, da könnte man jetzt, also ich denke mal, Thomas denkt da sicher an viele, viele, viele Dinge in diesem Zusammenhang. Die ganz differenzierte Opfertheologie könnte man jetzt entfalten, weil an diesem Brandopferaltar verschiedenste Opfer dargebracht wurden. Das möchte ich aber nicht tun. Ich möchte den Fokus auf eine Sache legen. Auf das Wichtigste, wofür dieser Brandopferaltar meines Erachtens da war, nämlich ein Opfer dort zu bringen, ein Ganzopfer, das völlig verbrannt wurde, bis aufs Fell, bis auf die Haut. Völlig verbrannt sozusagen mit Haut und Haaren. Und dies kennzeichnete die völlige Hingabe an Gott, die völlige Anbetung Gottes, der völlige Dank an Gott, die völlige Hingabe an ihn mit Haut und Haar. Inklusive Sühnung für die Sünden. Ja, natürlich ist Jesus unser Brandopfer, weil er sich ganz hingegeben hat am Kreuz. Aber auch wir bringen ein Brandopfer. Was ist unser Brandopfer? Dieses Brandopfer spielt eine große Rolle für Neustart, geistliche Erneuerung, geistlichen Aufbruch. Es ist auch etwas, was wir jeden Tag brauchen, die völlige Hingabe an Christus Jesus. Die völlige Hingabe, die ganzheitliche Hingabe, verbrannt zu werden, vollkommen, dein ganzes Leben, deine ganze Existenz. Du gibst nicht etwas, so ist es nicht gedacht, du gibst nicht etwas von deiner Zeit oder etwas von deinem Geld oder etwas von deinem Besitz oder etwas von deinen Fähigkeiten oder etwas von deiner Energie. Du gibst alles. Warum? Weil Jesus sowieso alles gehört. Du bist sein Eigentum. Du gehörst dir ja gar nicht. Er hat alles. Du hast ihm alles gegeben, wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm gehst. Du hast ihm dein Leben ausgeliefert. Mit allem, was du hast. Das ist Hingabe, die wir brauchen, damit es wirklich geistliche Erweckung gibt. Darf ich euch fragen, kannst du das? Kannst du diese Hingabe? Können wir das? Nee. Ich kann es nicht. Bisschen vielleicht. Hier und da. Ein Stückchen. Wie denn? Wie soll ich denn dann zu einer geistlichen Erneuerung kommen? Ich will doch kein Tubenchrist sein. Wisst ihr, was ein Tubenchrist ist? Da quetschst du das Letzte, was in der Tube ist, heraus mit deiner eigenen ganzen restlichen menschlichen Kraft und quetschst heraus, damit da irgendwas kommt. Das kann es doch nicht sein. Ne? Nein, das kann es nicht sein. Ihr kennt das Wort von der teuren Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Zusammenhang kennt, die teure Gnade. Die teure Gnade war super teuer für Jesus, für Gott, denn er gab seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn hin für uns, damit wir gerettet würden. Er ist volle Hingabe. Es war eine Gnade Gottes, dass er das tat, dass er ein Opfer für uns gab, für unsere Sünden, damit wir gerettet werden können. Das war teuer. So, und unsere Hingabe ist auch unheimlich teuer. Ich habe es eben erläutert, sie kostet unser Leben. Ich lebe doch nun nicht ich. Ich lebe doch nun nicht ich. Christus lebt in mir. Unheimlich teuer, es kostet mein Leben. So. Aber es ist eine Gnade. Es ist keine teure Leistung. Es ist eine teure Gnade. Was bedeutet das denn? Es bedeutet, dass Hingabe eine Gnade ist. Dass Hingabe empfangen wird. Hingabe ist keine Leistung. Hingabe an Jesus, ich sag's nochmal, ist keine Leistung. Hingabe an Jesus ist ein Empfangen. Hingabe an Jesus ist ein Geschenk. Da wundert man sich auf einmal, was er alles kann. Ich gebe mal ein Beispiel aus der Bibel. Da war Jesus zu Gast im Haus eines Pharisäers. Ihr könnt es nachlesen in Lukas 7, Vers, weiß ich nicht mehr. Schau mal gerade, Ihr werdet es finden. Ihr werdet es finden. Lukas 7, da kommt Jesus in das Haus eines Pharisäers und gleichzeitig oder irgendwann kommt auch eine Sünderin in dasselbe Haus. Also ich gehe mal davon aus, das war eine Prostituierte. Die trat von hinten an Jesus heran und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Und sie trocknete die Tränen mit ihren Haaren und sie küsste seine Füße. Die Pharisäer dachten, oh, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Weiß denn Jesus nicht, was das für eine Person ist, auf die er sich da einlässt? Und im weiteren Verlauf des Textes erfahren wir dann, warum diese Frau, diese Sünderin, so eine Hingabe zeigte. Das war Hingabe, ja? Das war Hingabe. Trocknete Jesu Füße mit ihren Haaren, sie küsste seine Füße, das war Hingabe. Warum zeigte sie so eine Hingabe? Jesus erklärt es uns. Ich mach's mal mit meinen eigenen Worten. Ihr wurden die Sünden vergeben. Jesus hat ihr die Sünden vergeben. Und dann sagt er ja, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Diese Vergebung, die diese Frau erfahren hatte, stellt euch das vor. Sie merkt, was für eine Sünderin sie ist. Sie merkt, wie kaputt sie ist. Und dann merkt sie, wow, Jesus hat mir das alles vergeben. Und diese Gnade hat in ihr etwas ausgelöst, nämlich die Liebe zu Jesus. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und diese Liebe führte dann zu diesem hingebungsvollen Verhalten, von dem ich eben berichtet habe. Ein anderes Beispiel aus unserem Alltag. Und eine andere Form von Hingabe. Ihr habt ein Problem. Macht euch Sorgen, weil ihr das Problem nicht lösen könnt. Ihr wälzt euch in der Nacht von links nach rechts. Ihr könnt nicht schlafen, weil ihr dieses Problem nicht loslassen könnt. Weil ihr es nicht hingeben könnt, weil ihr es nicht Jesus geben könnt, weil wir es nicht Jesus geben können, weil wir es nicht los, wir halten es da, wir wollen es selber lösen, wir halten uns fest, wir klammern uns dran, wir denken und denken und denken und denken und halten es fest und wir wollen es Jesus nicht geben oder wir können es nicht. Das ist Hingabe, wenn ich das loslasse. Das ist Hingabe, wenn ich es loslasse. Denn dann ist der ganze Druck weg. Ist der ganze Druck weg. Dann ist egal, ob ich scheitere oder nicht. Ob dieses Problem gelöst werden kann oder nicht. Ob ich Erfolg habe oder Misserfolg. Ich bin befreit. So, dieses Loslassen können ist auch teure Gnade. Das ist auch teure Gnade. Ich glaube, ich hab's bezeugt, gefühlte 10.000 Mal in verschiedensten Gottesdiensten. Und ich tue es nochmal, aber ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ich war mal längere Zeit arbeitslos und da war ich betrübt, deprimiert, habe nicht gebetet, habe nicht in der Bibel gelesen, konnte nicht beten, konnte nicht in der Bibel lesen. Ich konnte nicht loslassen von diesem Problem. Ich konnte es nicht. Und irgendwann lag auf dem Tisch ein Losungsheftchen aufgeschlagen. Und mein Blick fiel auf das Losungsheft. Und ich las einen Vers. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Vers war. Ich glaube, das war etwas Ähnliches wie: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, das ist 2. Korinther 12, 9. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und jetzt kommt die Gnade. Jetzt kommt die Gnade. Dieses Wort, ich konnte es nicht mehr loslassen. Jesus hat es nicht zugelassen, dass ich dieses Wort losließ. Ich musste immer wieder drüber denken. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und plötzlich merkte ich, der liebt mich. Egal, ob ich Erfolg habe, egal, ob ich arbeitslos bin, egal, ob ich angesehen bin oder nicht, egal, ob ich bald wieder eine Stelle finde, egal, welchen Rang ich in der Gesellschaft habe, egal, wie die anderen Leute auf mich schauen, der liebt mich einfach. Und der gibt mir Kraft. Das war Gnade, dass ich das erkennen konnte. Das war Gnade, dass ich das empfinden konnte. Das war Gnade, dass ich dann tatsächlich die Arbeitslosigkeit loslassen konnte. Ihm hingeben. Jesus, ich gebe dir alles hin. Ich gebe dir meine Arbeitslosigkeit. Mach doch du damit, was dir gefällt. Liebe Freunde, wie ihr wisst, ich habe dann wieder eine Arbeit gefunden. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich war frei. Leute haben versucht, mich zu bedauern und Mitleid zu äußern. Das fand ich auch sehr schön, aber es war nicht nötig. Es war nicht nötig. Ich war frei. Das war Gnade. Teure Gnade. Hingabe, in welcher Form auch immer, ist eine teure Gnade. Aber wir brauchen diese Hingabe. Leute, wir brauchen diese Hingabe, wenn es einen geistlichen Reset geben soll. Brauchen wir. Oh Mann, ich gucke auf die Uhr. Ja, letzter Punkt. Aufbruch zur Reise. Die Israeliten feierten das Erntedankfest. Ach, Erntedankfest. Das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest. Das haben sie sehr, sehr wahrscheinlich in der babylonischen Gefangenschaft nicht feiern können. Denn es ist mit Elementen verbunden, die auch mit dem Brandopferaltar zu tun haben, die auch mit dem Tempel zu tun haben, denn das Laubhüttenfest ist hat unter anderem auch einen Aspekt der Pilgerschaft zum Tempel. Vieles mehr könnte man da jetzt zu sagen. Also sie nahmen das Laubhüttenfest wieder auf, nachdem sie zurückgekehrt waren. Das war der Neustart für sie. Neuaufnahme des Laubhüttenfestes. So wie Mose es vorgeschrieben hatte. So. Wir wissen, was das Laubhüttenfest war. Es war ursprünglich ein Erntedankfest, deshalb sagte ich eben Erntedank. Es war ursprünglich ein Erntedankfest anlässlich der Wein- und Obsternte. Es war dann aber auch eine starke Erinnerung an die Wüstenwanderung, als man in Hütten und Zelten wohnte und mit Gott unterwegs war und wusste, man ist noch nicht angekommen, das gelobte Land ist noch nicht erreicht. Ja. Laubhüttenfest wird ja heute noch gefeiert, Sukkot im Herbst. Ja, da errichtet man auch schön geschmückte Laubhütten und hat da Mahlzeiten, hält da die Mahlzeiten und manchmal übernachtet man auch da. Ja, viele wissen das besser als ich. Was ist unser Laubhüttenfest? Also, normalerweise feiern wir nicht Laubhüttenfest, oder? Was ist unser Laubhüttenfest? Unser Laubhüttenfest ist unterwegs sein mit Gott. In der Hütte leben. Im Zelt unterwegs sein, noch nicht da sein. Dieses Bewusstsein zu haben, das brauchst du. Du musst wissen, Gott ist nicht fertig mit dir. Und er wird nicht fertig mit dir, bis du deinen letzten Atemzug tust. Er ist mit dir nicht fertig. Egal wie alt du bist, egal wie lange du Christ bist, egal wie gut du in der Bibel bist. Er ist nicht fertig mit dir. Er ist mit dir unterwegs. Du bist mit ihm unterwegs, aber besser gesagt, er ist mit dir unterwegs. Und er arbeitet an dir. Das ist sein Werk. Und wir brauchen dieses Bewusstsein, dieses Wissen, dieses Erkennen. Oh, ich bin mit Gott unterwegs, er ist mit mir unterwegs, was will er denn da tun? Ich zitiere mal einen meiner Lieblingsverse aus Philipper 3, 12. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist einer der wichtigsten Teilsätze in diesem Ganzen. Ich bin noch nicht fertig, sagt der große Paulus. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich jage ihm aber nach. Und woher kommt dieses Nachjagen? Weil er von Christus ergriffen ist. So, und jetzt möchte ich mal sagen, bitte verwechselt das nicht, dieses Ergriffensein, mit irgendeinem emotionalen Zustand. Das kann auch mit einem emotionalen Zustand verbunden sein, aber das ist nicht der Ausgangspunkt. Das von Christus Ergriffensein ist eine geistliche Verfassung. Es ist kein emotionaler Zustand, es ist eine geistliche Verfassung. Wie soll ich es ausdrücken? Paulus hat das erlebt auf der Straße nach Damaskus. Ihr wisst, Paulus verfolgte die Christen so und dann erschien ihm Jesus in seinem Licht und redete mit ihm. Paulus, Paulus, Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Und Jesus, bildlich gesprochen, ergriff ihn aus seinem verkehrten, falschen Weg. Ergriff ihn und packte ihn und zog ihn in sein Licht. Auf einen neuen Weg, zu einem neuen Leben. Der war wahrhaft ergriffen. Der war wahrhaft ergriffen. Wenn Christus mich ergriffen hat, dann kann ich nachjagen, diesem himmlischen Ziel. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich ein Ziel. Ne? Manche sagen ja, der Weg ist das Ziel. Quatsch. Wir haben ein Ziel, ein himmlisches Ziel, die in der Gegenwart und Nähe Gottes, in seiner Herrlichkeit zu sein, zu leben, ohne Krieg, ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Tod. Ihr wisst das, wir haben darüber gepredigt. Das ist das Ziel, aber jetzt bin ich ja noch unterwegs. Und was soll unterwegs geschehen? Dazu zitiere ich Römer 8, 29. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist unser Weg. Das ist unser Unterwegssein. Wie sind wir unterwegs mit Gott oder wie ist Gott mit uns unterwegs? Er gestaltet uns um in das Ebenbild des Christus. Und ihr wisst natürlich alle, dass damit nicht die äußere Erscheinung oder das äußere Erscheinungsbild Jesu gemeint ist. Dazu haben wir viel zu wenig an Bart, Klammer zu. Sondern es ist das Wesen Jesu gemeint. Die Natur Jesu. Das ist es, was wir auch verinnerlichen sollen. Das ist es auch, was wir auch aufnehmen. Das Wesen Jesu. Das ist der Ausgangspunkt, nicht ein Frömmigkeitsstil. Da könnte ich jetzt viel drüber sagen. Es ist wichtig, dass man an der richtigen Haltestelle einsteigt. Also wenn du von Bonn nach Köln fahren willst mit dem Zug, mit der RE5 zum Beispiel, dann stehst du nicht am Busbahnhof. Dann stehst du nicht am Taxistand. Dann stehst du auch in der Regel im Bonner Hauptbahnhof nicht am Gleis 3, sondern stehst am Gleis 1 oder 2. Du musst ausgehen von der richtigen Plattform, sonst kommst du auf die falsche Reise. Und die richtige Plattform ist, umgestaltet zu werden in das Ebenbild des Christus. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist die Reise. Die Eigenschaften des Christus werden ja, die natürlichen Eigenschaften werden ja genannt. Es ist die Liebe, dass du deinen Nächsten liebst, auch wenn er komisch ist, auch wenn er eigenartig ist, dass du demütig bist und ja, wie soll ich sagen, du dir selber nicht so wichtig bist. Du dir selber nicht so wichtig bist. Dass du sanftmütig bist und nicht bei jeder Kleinigkeit ausflippst. Dass du gütig bist. Dass du da dem anderen Menschen Gutes wünschst und ihn segnest. Du wünschst das Gute für deinen Nächsten. Dass du selbstbeherrscht bist, dass du freundlich bist, auch Menschen gegenüber, die eine Flappe ziehen, wenn sie an dir vorbeigehen. Ich könnte noch viel weiter machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich predige schon eine Stunde. Ich höre jetzt auf. Das ist die Natur Jesu. Das ist das Wesen Jesu. Und das bedeutet unterwegs sein, diese Natur, dieses Wesen Jesu anzunehmen, Schritt für Schritt da hinein verwandelt zu werden. Das ist unterwegs sein mit Gott und das geschieht wie? Durch Gnade. Durch teure Gnade. Denn er schenkt uns den Heiligen Geist. Und er schenkt uns Christus in uns. Und er schenkt uns seine Natur und so weiter. Was brauchen wir für einen Neustart? In Abhängigkeit von der teuren Gnade Gottes. Was brauchen wir von einem Neustart? Erstens, Neustart im Wort Gottes. Zweitens, Neustart mit Hingabe. Drittens, Neustart im Unterwegssein mit Gott auf seinem Weg. Amen.